Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Montagssession. Wie immer 30 Minuten Börsen-Know-how ab 12 Uhr. Heute mit einem Thema, das so ein bisschen aus der Mode gekommen zu sein scheint, aber ich finde es dennoch unfassbar wichtig. Aber jeden Morgen, wenn ich durch den Taunus fahre, fällt mir wieder auf, wie wichtig das eigentlich ist, auch bei der Geldanlage Nachhaltigkeit zu beachten. Und genau darüber sprechen wir jetzt heute zusammen. Simone Ruiz-Vergote von MSCI aus dem Bereich ESG Research gibt nochmal einen sehr fundierten und spannenden Überblick in den aktuellen Stand. Simone, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich gerade selber vorstellen.
Ja, danke, Edda, ganz toll. Tolles Format. Ich habe mir auch immer mal wieder was bei euch angehört und freue mich, dass ich einen Beitrag leisten kann, gerade zum Bereich Nachhaltigkeit. Wie ihr seht, habe ich den Titel heute ein bisschen angepasst, weil ich für mich ist ESG, also Umwelt, Sozial, Governance, nicht dasselbe wie nachhaltiges Investieren. Und wenn man so will, ist ESG die Grundhygiene. Und das ist so der tägliche Bereich, in dem ich arbeite. Es ist außerdem eine wichtige Umbruchsphase im Markt. Wir haben eine sehr polemische Diskussion zu dem Thema. Du hast es ein bisschen schon angeklungen in deiner Einführung in den USA. Und nicht nur positive Schlagzeilen in dem Sinne. Wir reden auch von Überregulierung in der EU. Zumindest sind wir sehr weit gekommen im Bereich regulatorischer Offenlegungspflichten. Für uns natürlich positiv, für so manches Unternehmen bürokratischer Hindernislauf. Aber ich denke, wir haben hier heute eine sehr vollgepackte Agenda, weil ich versuche wirklich umfassend zu erklären, wie wir auf dieses Thema gucken, was ich so in meinem täglichen Forschungsbereich auch an Studien mitnehme. Ich bin kein Finanzberater, aber ich denke, ich kann euch ein paar Einblicke geben, wo die Reise hingeht und dann hoffentlich auch Möglichkeiten als Anleger darauf zu reagieren. Kurze Einführung von mir, wenn mein Slide-Deck mitmacht. Moment, so, jetzt. Ich mache das schon eine Weile, eigentlich jetzt fast 20 Jahre. Ich komme aus Freiburg, das ist vielleicht ein Clou, sehr grün, Eltern Biologen, hat natürlich auch was damit zu tun. Gleichzeitig war mir immer wichtig, das Ganze auch systemisch zu verstehen, deshalb habe ich Volkswirtschaft studiert. Ich war 5 Jahre in Brüssel. Habe dann bei der Allianz, also Versicherungskonzern, das Thema Klima und ESG mit aufgearbeitet und die Strategie dazu entwickelt und bin seit 3 Jahren bei MSCI im Bereich ESG Research als Leiter des Bereichs Sustainable Regulatory Solutions. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Das bedeutet, dass wir für Versicherungs-, für Finanzkunden, für Investoren die Daten erarbeiten, dass diese wiederum mit der Regulierung, mit den Offenlegungsverpflichtungen, die Sie haben, konform sind. Das sind immer detailliertere Vorgaben geworden über die Jahre. Deshalb ist das Team auch gewachsen über die Jahre. Und ich gebe euch heute auch einen Einblick in das regulatorische Rahmenwerk zum nachhaltigen Investieren. In dem Rahmen, in dem ich arbeite, ist eine sehr wichtige Behörde die ESMA. Das ist die Europäische Wertpapier- und Aufsichtsbehörde. Und seit 2 Jahren sitze ich auch in dem Gremium, Beratungsgremium der ESMA, zur nachhaltigen Finanzierung. Die ESMA sitzt in Paris. Das ist jetzt aus meiner Perspektive in Frankfurt nicht ganz so weit, aber auch eine nette Abwechslung. Und zur ESMA hört ihr auch noch ein bisschen mehr in dem Vortrag. Gut, dann gucken wir noch mal kurz zu MSCI. Verschiedene Bereiche. Ich möchte noch mal, viele kennen MSCI aus dem Indexbereich. Mittlerweile sind da auch von insgesamt 1,4 Billionen Euro, auch 260 Milliarden im Bereich ESG und Klimaindexe. Die wiederum nutzen Daten aus dem Bereich ESG und Klima, in dem ich arbeite. Und damit ist auch der Link hergestellt. Und auf unserer Webseite und drumherum findet ihr jede Menge an frei verfüglicher Research und auch könnt auch die Indexe angucken. Ihr könnt auch die Ratings, ESG-Ratings von Unternehmen angucken. Also eine große Quelle an Informationen. Und über die Präsentation hinweg seht ihr auch immer wieder Links in den Notizen. Die könnt ihr dann, hoffentlich stellen wir das dann auch zur Verfügung im Nachgang, könnt ihr dann auch anklicken. Ja, und jetzt mal gucken, was ist denn überhaupt ESG und was sind nachhaltige Geldanlagen? Hier ein Überblick über diese Präsentation. Einmal natürlich, wie ich gesagt habe, die Grundhygiene, ESG-Risiken. Dann die EU-Vorgaben, das ist also mein tagtägliches Brot. Was ist das, eine nachhaltige Geldanlage? Was sind die Vorgaben dazu aus der EU? Und am Ende was ich sehr spannend finde, sich die Frage zu stellen, jetzt sind das die EU-Vorgaben, aber wie sieht eigentlich ein nachhaltiges Geschäftsmodell aus? Was sind die Felder der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und wie kann ich einen Unterschied machen mit meinem investierten Euro? Und diese World Cloud, die ihr daneben seht, das ist so auch eine Forschungsarbeit von uns gewesen. Wir haben uns alle nachhaltigen Fonds in der EU angeguckt, alle Namen dieser Fonds. Und man sieht hier, die Größe der Wörter sind die Häufigkeit der Namen. Also ESG ganz besonders dominant, aber auch Sustainable, Impact, Climate, Green. Und auf viele dieser Begrifflichkeiten komme ich dann auch gleich nochmal zurück. Dann fangen wir an mit dem ESG-Thema. Edda, du unterbrichst mich, wenn du nochmal nachfragen möchtest. Es ist also hier ganz am Anfang wirklich der erste Schritt einer Integration oder eines nachhaltigen Ansatzes. Es ist immer die Berücksichtigung von diesen Risiken. Was sind das für Risiken? Es hat sich jetzt ein bisschen verzogen, dieses Slide, es tut mir leid. Aber ihr seht, was da steht. Für Anleger wesentliche, also finanziell relevante, aus Umwelt-, Sozial- oder Unternehmensführungsmerkmalen abgeleiteten Risiken und Chancen eines Unternehmens. Ganz wichtig, dass das auch die Chancen hier mit beachtet werden, weil es ganz, ganz stark um Prozesse geht eines Unternehmens. Es geht eben dann auch darum, wie gut kann das Unternehmen diese Risiken verwalten. Also hier einmal auf der Umweltseite typischerweise CO2-Emissionen, aber es kann auch je nach Unternehmensbereich giftiger Abfall sein oder Abwässer. Im Sozialen ist es Arbeitsrecht oder Verbraucherschutz. Und im Bereich Governance dann die verantwortungsvolle Unternehmensführung, da gehört dann die Unabhängigkeit des Vorstands, Eigentümerstrukturen, aber auch weitere Themen, Steuerkonformität und so weiter dazu. Eine breite Spanne, aber man könnte ja denken, durchaus wichtige Themen. Was sind die Ratings jetzt? Ein Schritt weiter. Also im Prinzip gucken wir uns diese Informationen an für jedes Unternehmen und bewerten das dann. Aber es ist keine Einzelbewertung. Es ist keine absolute Bewertung. Es ist eine relative Bewertung. Wir gucken uns immer das Unternehmen an im Kontext der Industriezugehörigkeit. Und dann kann man also innerhalb von, auch in einem Öl- und Gassektor, kann man die besseren Firmen herausheben, die vielleicht bei größeren Herausforderungen besonders besser vorausschauender reagieren und damit widerstandsfähiger sind. Das sind dann Themen, die nicht auf der Bilanz auftauchen unbedingt, aber die immer mehr auch bemessen werden und die auch berichtet werden. Und da gibt es dann diese Unterschiede zwischen dem, was wir so Laggard oder den hintersten oder den untersten in der Rank bezeichnen, sind die Triple C und es geht bis AAA, also Triple A. Was dann in ihrem Bereich wiederum ein führendes Unternehmen ausmacht. Genau, und wenn man das sich nochmal eben auf diese Themen runterbricht, was ist das als Risiken und Chancen, dann haben wir hier eben ganz besonders auch im Blick, was relevant ist für ein Unternehmen, also was die Unternehmensbilanz beeinflussen könnte und auch die Performance des Unternehmens, also die Gewinnchancen des Unternehmens beeinträchtigen könnte oder eben fördern könnte, wenn wir jetzt im Bereich Chancen gucken. Was sind das jetzt für Themen, die wir uns genauer anschauen? Also nochmal, wir vergleichen hier einen VW mit einem Tesla, also im gleichen Sektor, eine Roche mit einer Novartis, auch im gleichen Sektor. Und je nach Sektor setzen wir verschiedene Gewichte an. Also die Umweltsäule einerseits, die soziale Säule und die Governance-Säule, die sind jeweils, haben die Unterthemen und die seht ihr hier von CO2-Emissionen bis hin zu Tax Transparency auf der Governance-Seite. Und die sind unterschiedlich gewichtet. Nur der Governance-Pillar, also die Unternehmensführung, ist gleich für jeden Unternehmensbereich, für jede Industrie. Die anderen sind unterschiedlich gewichtet, denn ein Gesundheitsunternehmen hat andere Herausforderungen als ein Öl- und Gasunternehmen, hat andere Herausforderungen als ein Automobilhersteller. Und dementsprechend hat man dann eben zum Beispiel im verarbeiteten Gewerbe Arbeitssicherheit höher auf dem Schirm als vielleicht in einem Dienstleister. Und heißt das jetzt, dass ich, wenn ich ESG-Risiken berücksichtige, eine geringere Rendite habe? Im Prinzip müsste es umgekehrt sein. Zumindest wenn man sich einen lang genugen Zeitraum anguckt, ist ESG-Risiko im Prinzip einfach nur ein zusätzlicher Informationsfaktor. Kann man so sehen, wie wir gucken uns die Bilanz genau an, wir gucken uns die finanziellen und die nicht finanziellen Risiken auch an. Diese Daten werden auch immer besser. Und über die letzten 10 Jahre kann man sagen, wir haben uns hier angeguckt, die besten zu den schlechtesten, also im Vergleich Top 20% zu schlechtesten 20% jeweils in dem jeweiligen Sektor. Und da zeigt sich, dass gerade in diesem übergeordneten, also aggregierten ESG-Scoring-Bereich, was wir vorher gesehen haben, was die oberste Ebene ist, wo alle Faktoren mit einfließen, sieht man einen deutlichen, eine deutliche Outperformance, also deutlich bessere Performance. Wenn man sich die einzelnen Faktoren anguckt, ist es wieder ein bisschen gemischteres Bild. Aber interessanterweise, wir haben diese Studie gemacht für alle Märkte, ist es ähnlich in allen Märkten, also ob USA oder Europa, APAC oder Middle East, ist es ähnlich. Und das finde ich doch durchaus eine interessante und signifikative Studie, in dem Sinne, dass wir eben keine regionalen Unterschiede sehen bei der Berücksichtigung dieser Risiken.
Wie könnte man das denn interpretieren? Also woher kommt das? Weil wenn man nur ein Element sich anschaut oder nur einer der Faktoren, dass man dann quasi die anderen außer Acht lässt, oder was für eine Erklärung steht dahinter?
Es ist, ich denke, gerade in den Bereichen, in denen wir es jetzt hier sehen, hat die Pandemie natürlich auch noch einen ziemlichen Einfluss gehabt. Ja? Also viele Unternehmen haben verhältnismäßig vielleicht schlechter abgeschlossen, weil sie unter außergewöhnlichen Umständen Gewinnverluste einfahren mussten. Und gerade in den letzten 2 Jahren haben wir auch gesehen, dass die typischen Nachhaltigkeitsfonds und Indexe nicht so gut abgeschlossen haben, weil die Öl- und Gasunternehmen, die in vielen Fonds ausgeschlossen sind, und die Waffenindustrie oder man sagt ja Defense, also auch ausgeschlossen ist in vielen Bereichen. Und gerade die haben größere Gewinne eingefahren, hat mit geopolitischen Faktoren zu tun, hat mit der Pandemie zu tun. Und das ist, sagen wir mal, eine außergewöhnliche Situation. Da sieht man vielleicht dann auch diese 2020 bis 20, Ende 2023, hat man das noch, hat es deutlich zu Buche geschlagen. Wir sehen aber auch einfach, dass dieses Zusammenspiel von E, S und G wirklich wichtig ist. Also, dass man sich nicht einzelne Säulen nur alleine rauszieht, sondern dass man eben das als Gesamtbild sieht einer Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens.
Danke. Ja.
Gut, dann jetzt von ESG-Risiken, also der Grundhygiene, der Risikolinse oder Risikoperspektive zu der EU, die wiederum sehr aktiv war in den letzten Jahren für das Thema nachhaltige Geldanlagen. Und kurz nochmal ein Ausblick, den ich ganz interessant fand. Ich habe ein MBA gemacht vor weniger Zeit bei der Frankfurt School und habe mich immer beschwert, dass Finanz und Nachhaltigkeit zu wenig, also Finanz ist okay, aber Nachhaltigkeit hat gefehlt im Programm. Und dann habe ich eine kleine Gastprofessur übernommen, habe das jetzt 2-mal schon gemacht. Und ich frage immer die Studenten, wieso sie denn denken, dass Nachhaltigkeit wichtig ist. Und ich fand es interessant zu sehen, dass im Laufe eines Jahres ungefähr, hat sich das Bild, warum Nachhaltigkeit wichtig ist, ziemlich stark geändert. Von mehr so diesen, wir tun es, weil es gut ist, weil es unserem Ruf, also weil es unserem Ruf nutzt, weil es insgesamt, ja, also man kann auch sehen, es gab viel, viel mehr Themen 2022 noch, also es war viel diverser. Und 2024, finde ich, hat das Thema Regulierung ist wirklich sehr, sehr präsent geworden. Und es hat auch damit zu tun, dass 2023 das erste Jahr war, in dem verschiedene Nachhaltigkeitsgesetzgebungen der EU zum Zuge kamen. Und zwar mehrere zur gleichen Zeit. Also es treibt auch das Thema ziemlich stark, und es sind 27 Nationalitäten. Die sind also nicht nur in der EU beschäftigt, und ich gebe am Ende auch nochmal einen globalen Ausblick, weil ich sehe, es ist zwar in der EU sehr präsent, aber es ist in anderen Ländern durchaus im Kommen, und zwar basierend auf dem Vorbild der EU. Also man könnte sagen, die EU hat hier einen Exportschlager. Was ist der Aktionsplan? Jetzt habe ich da irgendwas geklickt. So. Also es sind drei sehr wichtige Initiativen auf den Weg gebracht worden. Alle eigentlich zu tun mit Transparenz. Der erste, Sustainable Finance Disclosure auf Deutsch, Offenlegungsverordnung. Man kennt das mit dem Artikel 8 und dem Artikel 9. Das sind Produkte, die nachhaltig sind. Niemand weiß so wirklich, warum und wie. Ich habe da auch gleich nochmal eine Slide dazu. Aber wichtig, es ist eine Transparenzanforderung. Es ist kein Label. Gleichzeitig wurden Label auf den Weg gebracht, die aber nie zu Ende legisliert wurden. Also die sind einfach immer noch irgendwo im Nirvana. Und daher kam dann noch ESMA, die Behörde, bei der ich im Beratungsgremium sitze, und hat nochmal eine Regel dazu gesetzt. Das ist dann später mehr dazu. Die EU-Taxonomie ist im Prinzip eine Klassifizierung von grünen Aktivitäten. Also was ist wirklich grün? Was ist eine grüne Wirtschaftsaktivität? Und da gibt es bestimmte Kriterien, und seit letztem Jahr müssen Firmen dazu berichten. Der Finanzsektor muss jetzt dieses Jahr zum ersten Mal berichten, welche Aktivitäten oder wie viel von einer Bilanz konform ist mit der Taxonomie. Und der Nichtfinanz, also die Industrie, die Wirtschaft, die musste das letztes Jahr machen. Und zwar beginnend mit Klima. Und dieses Jahr kamen dann vier weitere Umweltziele dazu, Biodiversität unter anderem. Und das dritte Paket hier ist die Nachhaltigkeitsoffenlegung für die Firmen in der EU. Ab nächstem Jahr werden die zum ersten Mal berichten. Das sind fast 1000 verschiedene Datenpunkte, E, S und G. Aber nicht nur, was finanziell relevant ist, sondern was auch Auswirkungen auf Umwelt und soziale Faktoren hat. Also viel breiter aufgestellt, als wir das von einem ESG-Rating kennen. Erwarten wir also viel mehr Daten. Jetzt sieht man, diese Daten, die kommen erst nächstes Jahr, aber die vorherigen Nachhaltigkeitskriterien für den Finanzsektor sind schon früher in Kraft getreten. Und das ist eines der Probleme, auf die ich auch gleich nochmal eingehe. Die Datenverfügbarkeit ist noch erst im Kommen. Das limitiert auch teilweise die Möglichkeiten als Anleger hier aktiv zu werden. Nochmal kurz, ich werde nicht lange darauf verweilen, aber also die Offenlegungsverordnung SFDR war nicht als Label gedacht und dennoch hat sich der Markt auf diese Artikel 8 und 9 Fonds auch eingeschossen. Wir haben jetzt fast 50% der Anlagen in der EU, die Artikel 8 oder 9 sind, großer Teil in Artikel 8. Was heißt das? Eigentlich kann man sagen, jeder Fonds, der in irgendeiner Weise Umwelt- oder Sozialcharakteristiken oder Kriterien berücksichtigt, und es ist nicht definiert, wie berücksichtigen auszusehen hat, der ist erstmal Artikel 8 und muss diese Transparenzverpflichtungen, die mit dem Artikel 8 einhergehen, auf der rechten Seite seht ihr das, erfüllen. Und Artikel 9 geht dann nochmal einen Schritt weiter. Da geht es dann wirklich um nachhaltige Ziele oder Nachhaltigkeitsziele mit den Investitionen und die müssen gewisse Kriterien erfüllen. Gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Und Artikel 6 ist im Prinzip die Minimumanforderung, es ist Integration von ESG. Also ESG-Risiken oder Sustainability Risks müssen berücksichtigt werden. Und zwar für alle Fonds in der EU.
Da hätte ich eine Frage zu, weil das häufig diskutiert wird. Artikel 9 wird ja häufig, also Fonds, die Artikel 9 klassifiziert sind, wird häufig als Impact gelabelt. Das ist dann ja auch nicht ganz richtig, oder?
Es gibt sicher Impact-Fonds, die Artikel 9, also es gibt sicher Artikel 9-Fonds, die Impact machen, aber es ist nicht per se, also es ist kein Default-Label. Da kommen wir auch nachher nochmal hinzu. Ich glaube, es wird oftmals in eine Box. Nachhaltige Investments und Impact ist nicht dasselbe. Genauso wie ESG-Risiken oder ESG-Fonds nicht dasselbe sind wie Nachhaltigkeitsfonds. Impact ist wirklich nochmal eine Stufe weitergehend, weil wir einen Effekt erwarten und wir erwarten auch einen messbaren Effekt. Der kann dann messbar sein auf der Ebene der Firma. Also wirklich eine Firma, die zum Beispiel soziale Projekte macht, da kann man messen, ob am Ende mehr weibliche Schüler lesen lernen. Sowas, ja. Also ganz klar messbare Kriterien. Und auf der Investmentseite kann man auch messen, wie viele Euro denn in diese Firma fließen. Was aber nicht heißt, dass die Firma dadurch auch am Ende mehr weibliche Schüler mit Leseunterricht fördert. Also da gibt es dann eben die Unterschiede der Messbarkeit. Aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Artikel 9 Fonds können Impact sein, müssen nicht Impact sein. Wir haben dafür auch einen Fragekatalog entwickelt für die ESMA und die Behörden, die unter ESMA zusammenkommen, weil es so schwierig ist, Impact zu identifizieren. Gerade in dem liquiden Bereich, also Aktienfonds, Anleihen, sind die Auswirkungen, die messbaren Auswirkungen noch sehr schwierig. Man sagt immer, Impact muss eigentlich ein Beitrag leisten, wo etwas anderes keinen Beitrag leisten konnte. Und genau diese Additionalität ist schwer nachzuweisen.
Danke.
Wenn Sie jetzt gefragt werden, wollen Sie nachhaltig investieren? Ich glaube, es werden wenige sagen, nein. Vielleicht wird man noch fragen, ja, was bedeutet das denn? Und habe ich dann vielleicht finanzielle Nachteile? Im Prinzip müssten nachhaltige Anlagen auch einen finanziellen, also ebenso finanziellen Return leisten. Aber zusätzlich eben Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Und seit August 2022 muss jeder Finanzberater in der EU die Kunden erstmal zusätzlich zu den Eignungsfragen, die sowieso schon gefragt werden, nämlich was ist Ihr Wissensstand, welche Risiken sind Sie bereit zu tragen, was ist Ihr Horizont für die Anlage, müssen jetzt Fragen gestellt werden zu der Nachhaltigkeit und dem Nachhaltigkeitsinteresse des Kunden. Und wenn der Kunde sagt, ja, ich möchte, ja, ich will, wie vom Altar, ne? Dann kommen die nächsten Kriterien, nämlich hier 1, 2, 3, ob er lieber taxonomiekonforme Investitionen macht oder eben Nachhaltigkeit nach der SFDR, die haben da auch eine Definition, oder sich ganz grundlegend entscheidet, erstmal keine nachteiligen Auswirkungen zu wollen von seinen Investitionen, wo er dann bei der Option 3 nach SFDR Principal Adverse Impact Indikatoren landet. Die nächsten drei Slides zeigen ein bisschen, was hier die Möglichkeiten sind. Die sind nämlich noch nicht so dolle. Einmal ist die EU-Taxonomie ja gerade erst begonnen, also erst letztes Jahr. Zum ersten Mal wurden da überhaupt Daten berichtet. Insofern sehen wir hier, dass die meisten Fondsanbieter das noch nicht so integriert haben. Also das ist jetzt hier die ein Fonds, der sagt, diesen Prozentteil investiere ich in taxonomiekonforme Anlagen. Und wir sehen hier, die meisten, also fast 50%, sowohl Artikel 8 als auch Artikel 9 Fonds, haben im Moment noch überhaupt null Exposure, also haben überhaupt keine taxonomiekonformen Anlagen. Und die Anzahl derer, die über 50% geht, ist sehr gering und eigentlich nur im Artikel 9 Bereich noch zu finden. Mhm. Das bedeutet, man hat hier nicht so viel Auswahl. Und wenn jetzt jemand kommt und dem Finanzberater sagt, ich hätte dann gerne 30%, das ist nämlich die nächste Frage, dann wird er sagen, sorry, kann ich nicht liefern. Ich denke, das wird sich verändern, weil wir sehen auch immer mehr taxonomiekonforme Berichterstattung. Das hat sich schon deutlich verbessert. Im Durchschnitt sind ungefähr 20% an CapEx, also Kapitalinvestitionen, schon taxonomiekonform in der EU. Das heißt, Potenzial ist da und wir erwarten, dass sich das auch steigert mit den zusätzlichen Umweltzielen, die jetzt gerade erst in Kraft getreten sind.
Zu der Folie gibt es eine Frage, und zwar bezieht sich das mit Fonds auf alle, also ob aktive Publikumsfonds wie passive, oder sind da nur die aktiven zurande gezogen worden?
Das sind beide, sowohl beide. Als auch.
Ja, danke. Genau.
Gerne. Es sind 13.000, 14.000 Fonds in der EU, die jetzt hier mit einbezogen sind in der Studie. Wir basieren uns ja auch auf das EET-Template. Das ist ein freiwilliges, industrieentwickeltes Template. Und dort, die Daten dort sind also immer selbst berichtet. Wir kontrollieren die auch nicht. Wir gehen einfach davon aus, dass man nicht schummelt, wenn man sagt, ich bin 0% taxonomiekonform. Tiefer geht's nicht. Okay. Von da zur Option 2. Das ist jetzt ein Ansatz, der basiert auf einem Artikel in der SFDR, der definiert, was nachhaltige Geldanlagen sein sollen, sein müssen und eigentlich in Artikel 9 Struktur vorgibt. Der sagt aber nicht, der sagt keine Prozentzahlen, der sagt nicht, welche Daten man genau verwenden soll. Also da ist viel Interpretationsspielraum und wir werden dann immer von Kunden überrannt, die sagen, könnt ihr nicht uns bitte einen Ansatz liefern, wie sowas aussehen könnte, basierend auf euren Daten, denn ihr habt ja die Daten. Und daher haben wir jetzt in 3 oder 4 Iterationen, also immer mit Kundenbefragung, entwickelt einen Ansatz, der eben diese Sustainable Investment Definition laut SFDR Offenlegungsverordnung nachbildet. Ich fange mal unten an, das ist der dritte Punkt. Positive Contribution, also eigentlich werden da nur Beispiele genannt, wie ein nachhaltiger Beitrag aussehen könnte im Umwelt- und Sozialen. Und wir nehmen eine eigene Klassifizierung grüner und sozial konformer Anlagen und sagen, mindestens 20% Einkommen müssen aus diesen Quellen fließen. Dazu gibt es die Option, glaubwürdige Klimaziele sich zu setzen. Es gibt eine Organisation, die Klimaziele von Unternehmen sozusagen checkt und dann auch sagt, die sind wirklich Paris allein, die sind wirklich wissenschaftlich glaubwürdige Ziele. Das nehmen wir auch noch mit auf. Und dann gibt es 2 Screens. Einmal gucken wir uns an, was für Negativauswirkungen hat dieses Unternehmen. Und da gucken wir auf die Ausschlusskriterien, die über die SFDR auch vorgegeben sind, nämlich die Principal Adverse Impact. Auf Deutsch komme ich gleich dazu, habe ich ein anderes Slide dazu, das ist so lange, sage ich es erst nicht. Und dann Good Governance, was heißt das eigentlich? Gute Unternehmensführung, könnte man denken. Aber da sind Beispiele gegeben von der EU, die über diese G-Säule weit hinausgehen. Zum Beispiel gute Unternehmensführung, aber breiter definiert, auch die Bezahlung von Mitarbeitern. Und daher haben wir dann empfohlen, dass man das ESG-Rating als Gesamtrating nimmt und nicht nur nicht nur die G-Säule. Und deshalb ist es eigentlich ein Best-in-Class-Ansatz, weil wir hier nur Unternehmen empfehlen, die mehr als BB-Rating haben, also die besser sind als der Rest. Mhm. So, das ist jetzt ein Ansatz, ne, den der Berater sagen könnte, hier, da könnten Sie anlegen. Und dann gibt es noch einen dritten, und das ist die Nutzung von den PAIs. Ich habe gerade nachgelesen im Forum für nachhaltige Geldanlagen, die gucken sich auch einmal im Jahr an, wie der Markt um nachhaltige Geldanlagen so bestellt ist. Und die haben gesagt, also 38% der Geldanlagen unter MiFID, die unter MiFID angeboten werden, nutzen diese PAIs. Es ist also eine der weit verbreitetsten Möglichkeiten, hier nachhaltige Präferenzen ja, entgegenzukommen. Aber eines der Themen, die wir sehen, und das ist wirklich so mein Hauptthema bei der Arbeit, ist, dass die Berichterstattung noch nicht so weit ist. Also in rot umrandet sehen Sie hier die Indikatoren, die noch nicht so gut berichtet sind. Und das sind leider immer noch ziemlich viele von, ja, wie ist eigentlich der Gender Pay Gap, also der, wie sagt man, Bezahlungslücke zwischen Mann und Frau. In den meisten Ländern wird das überhaupt nicht berichtet. Dann eben so Themen wie Emissionen, also Schadstoffe, die ins Wasser abgelassen werden. Total wenige Firmen berichten auch genau die Daten, die die EU hier sehen will. Und dadurch gibt es einfach noch eine Diskrepanz. Das könnte sich nächstes Jahr mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung der CSRD ändern, denn da muss jede Firma, die darunter fällt, muss sagen, ob sie diese Kriterien als materiell, also als relevant betrachtet. Und wenn nicht, dürfen wir diese Daten aufnehmen als null. Punkte. Also einfach, die haben gar nichts da in dem Bereich, wenn Sie selbst sagen. Und das wird ja dann auch noch verifiziert durch einen Auditor. Da kann man dann eine gewisse Verlässlichkeit erwarten von der Datenlage. Dann komme ich zu ESMA. Das ist jetzt ein bisschen ein Batzen an Informationen, aber es nimmt im Prinzip, ESMA hat sich gesagt, okay, wir glauben, es gibt Greenwashing. Wir können es nicht nachweisen. Es gab gerade drei große Studien, die alle sagen, eigentlich sehen wir es, wir können es nicht wirklich sehen, aber es gibt es. Also irgendwo ist dann ein Verdacht, dass die Artikel 8 und 9 Kategorisierung, weil sie eben vielleicht auch so vage ist, noch nicht den Nerv des Konsumenten, des Endanlegers wirklich trifft und die Erwartungen trifft. Und deshalb hat ESMA jetzt eine Leitlinie angenommen oder verabschiedet, die umgesetzt werden muss in allen Mitgliedsländern und die Ausschlusskriterien der Klimabenchmarks aufgreift für alle Produkte. Nur basierend auf dem Namen, also erinnert euch an diese Wordcloud von vom einen Anfang. ESG wird jetzt Klimaausschlusskriterien aufgreifen müssen. Also damit fallen Öl- und Gasunternehmen auf jeden Fall mal raus und viele Stromkonzerne, die noch nach wie vor einen hohen Anteil an Kohle verstromen. Gleichzeitig gibt es die Sustainability, also die nachhaltigen Investments, also Artikel 9 Produkte, die auch diese Kriterien aufgreifen müssen. Wir haben uns mal angeguckt, wie das denn aussieht. Also erstmal, welche Fonds haben welche Namen? Seht ihr hier von Transition ganz links über Umwelt, Sozial, Governance, Impact und Sustainability. Das sind die, also linke Seite sind die Assets under Management, also die Kapitalanlagen, verwalteten Kapitalanlagen, und rechte Seite sind die Anzahl von Fonds. Man sieht, dass also by far sind die Umweltfonds die, die am meisten präsent sind in diesem Artikel 8, 9 Universum, immerhin 50% der Geldanlagen in der EU, also der Fonds. Und diese müssen jetzt alle diese Ausschlusskriterien anwenden oder ihren Fonds umbenennen. Das bezieht sich nur auf den Namen, nicht auf die Marketing und sonstige Prospekte. Im Prinzip könnte man meinen, dass gerade im Artikel 9 Bereich sehr wenige Fonds überhaupt noch Öl- und Gasunternehmen halten, denn wenn sie die Kriterien der EU richtig anwenden, müssten sie eigentlich fossile ausschließen. Das ist einer der Indikatoren im PAI4, ne? Aktivitäten in Fossil Fuels müssten eigentlich rausfliegen. Aber so wird es im Moment noch nicht angewandt. Man sieht hier in dieser Tabelle rechte Hand, es gibt durchaus noch einige Artikel 9 Fonds, die dann zum Beispiel Namen tragen wie Sustainability, Impact, Social, Environment und der letzte Transition, die noch nicht, und das ist die dritte Zeile, nee, die letzte Zeile hier, die noch nicht Öl- und Gasunternehmen ausschließen. Insbesondere, wenn Sie einen sozialen Ansatz haben, müssen Sie das ja auch nicht unbedingt, denn das Ziel ist ja hier zu unterscheiden zwischen Fonds, die vielleicht einen sozialen Anspruch haben, einen sozialen Nachhaltigkeitsanspruch oder eben einen Umweltanspruch. Und diese Unterscheidung, die gibt es mit diesen neuen Leitlinien nicht. Alle müssen Klimasünder ausschließen. Die einzige Ausnahme sind Transitionsfonds, die einen Transitionsnamen haben. Und es ist vielleicht auch nochmal interessant, weil ich glaube, das wird sich hier einiges entwickeln in diesem Transitionsbereich, der noch überhaupt gar nicht definiert ist. Pausiere kurz, falls es noch Fragen gibt. Wir sind schon fast an der Zeitgrenze. Ich werde ein bisschen überschreiten. Das ist, hoffe ich, okay. Denn jetzt kommt sozusagen die Kür. Wir haben gesehen, ESG ist Grundhygiene. Wir haben gesehen, die EU kommt mit jeder Menge Kriterien, was Nachhaltigkeit sein muss. Und jetzt ist die Frage, was ist Nachhaltigkeit für Sie als Zuschauer? Wie definieren Sie das als Anleger? Und da gibt es natürlich jede Menge Möglichkeiten, wiederum auch jede Menge Informationen auf unserer Webseite. Aber ich glaube, prinzipiell ist es immer klarer, wo die Reise hingeht, wenn wir das Net Zero oder das Pariser Klimaabkommen ernst nehmen und dann eben auch in die Umsetzung steigen wollen. Wir sehen zum Beispiel, dass Biodiversität als Thema groß im Kommen ist. Sie hatten gerade auch ein Webinar dazu. Also wir teilen das auf. Das ist unsere Grundklassifizierung für grüne Geschäftsfelder. Und man sieht hier eben Themen so divers wie Energie, Storage, also Speicher, bis hin zu nachhaltiger Landwirtschaft sind es Themen, die wir verfolgen und wo wir eben bemessen, wie viel Einnahmen eine Firma hat über Produkte oder Dienstleistungen in diesem bestimmten Bereich, der von uns klar definiert wird. Das ermöglicht dann eben auch wieder Fonds zu bauen, die darauf beruhen. Und die andere Frage ist natürlich, das waren jetzt die grünen Aktivitäten, aber es gibt ja auch Firmen, die durchaus ein Potenzial haben. Und ich glaube auch hier, dass der größte Teil der Arbeit eigentlich in diesem Bereich ist, nämlich der Transformation. Da ist die EU auch, lässt auch noch erstmal das Spielraum hier. Es muss nicht zum Ausschluss von Öl- und Gasunternehmen kommen, wenn diese auf einem guten Weg sind. Und wir haben hier eine Studie gemacht, die zeigt, wie der Gewinn pro Aktie ausfällt für die Firmen, die besonders großen Anteil an grünen Einkommensströmen haben. Also wo in dem vorherigen Slide haben Sie gesehen, was sind denn die grünen Geschäftsfelder? Also wenn jetzt ein Öl- und Gasunternehmen sehr viel investiert, zum Beispiel in Solarenergie, dann würde es jetzt hier auf der grünen Linie sein. Nicht grün, doch grün, grün ist Energie. Blau ist Stromkonzerne und gelb wäre Materials, also Industrie. Und man sieht, dass eben gerade die Aktiengewinne in diesem Bereich oder Gewinn pro Aktie deutlich höher ausgefallen ist bei den Unternehmen, die sich im Vergleich zu ihren Peers, also im gleichen Sektor, einen größeren Anteil an grünen Einkommensströmen gesichert haben. Man kann auch fragen, welche Firmen sind gut aufgestellt bei den UN Sustainable Development Goals. Hier muss man aufpassen, es gibt so eine Art Rainbow Washing, nennen wir das. Also man sieht ja hier die SDGs, also die Nachhaltigkeitsziele, die haben die Farbe eines Regenbogens. Und wenn man in einem Ziel gut ist, heißt es ja nicht, dass man in allen Zielen zumindest keinen Schaden zufügt. Es kann auch ganz schlecht abschneiden in einem anderen Ziel. Und dass man sich jetzt hier nicht nur die rauspickt, wo man halt gerade gut ist. Deshalb haben wir so eine Art Net Alignment Score entwickelt, der sagt, also insgesamt müsst ihr schon gut aufgestellt sein. Und wir vergleichen alle Bereiche für ein Unternehmen und können dann sehen, zum Beispiel hier in dem Fall, wie ein Lebensmittelkonzern sich aufstellt, bezüglich aller SDGs, und zwar im Positiven wie im Negativen. Das erlaubt einem schon mal ein viel kompletteres Bild über die Nachhaltigkeit dieses Unternehmens oder dieser Sektors zu erhalten. Ein anderer Blickwinkel ist basiert auf einem Konzept, wo wir im Prinzip das CO2-Budget, was uns noch bleibt, um 2-Grad-Ziel zu erreichen, runterbrechen auf einzelne Sektoren und auf einzelne Firmen. Man sieht, dass es eine Firma gibt hier, die wirklich so ein Geschäftsmodell hat, was so zu Buche schlägt von der CO2-Bilanz, dass sie bei 10 Grad Erderwärmung landen würde. Also das ist so mit des Katastrophen. Ich glaube, es gibt gar nichts Schlimmeres. Aber es gibt auch, und das ist die positive Nachricht, seit ich das mir zuletzt angeguckt habe, also seit 2, 3 Jahren, seit ich dabei bin, hat sich gerade der blaue Bereich, der tiefblaue, wo die Firmen wirklich in einem sehr guten Bereich sind, stark erhöht. Und das ist also es gibt immer so Entwicklungen, wo man sagt, es ist eigentlich ein positiver Trend. Die Frage ist nur, können die Firmen dieses Tempo aufrechthalten? Und wenn wir jetzt weitermachen wie bisher mit den Firmen, die wir in unserem größten Aktienindex haben, landen wir halt bei 3 Grad Global Warming. Das ist zu hoch. Also hier gibt es wirklich einen Anreiz, auch an Anleger in die Firmen zu investieren, die sich hier gut positionieren. Transparenz und Datenvergleichbarkeit wird besser werden. Das sind so jetzt die letzten Slides, die ich habe. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir mit diesem internationalen Standard, der Nachhaltigkeitsstandard, der jetzt immer mehr zum Finanzstandard wird, der ISSB, der auch in Frankfurt angesiedelt ist, dass wir hier sehen, dass 20 Länder mittlerweile den implementieren. Das ist die Hälfte des globalen Bruttoinlandsproduktes. Und in der EU nächstes Jahr werden die ersten Nachhaltigkeitsdaten, die auch auditiert werden, berichtet. Und das wird dann bis 2027 über 50.000 Firmen betreffen. Und wir erwarten, dass dann über die nächsten Jahre diese Nachhaltigkeitsstandards, die bisher nur, also auf internationaler Ebene gibt es nur für Screamer, in der EU für alle Themen, dass das halt auch immer mehr alle Themen dann mit einbegreift und eben sehr viel detaillierter Firmen abfragt, wie sie denn wie ihr Nachhaltigkeitsimpact ist und dass man dann eben auch Firma A mit B in verschiedenen Märkten viel besser vergleichen kann. Das ist schon meine Schlussslide. Ich weiß nicht, Edda, ob du mir noch was dazwischen rufen möchtest, sonst würde ich hier einfach kurz durchgehen.
Ja, noch mal eine Frage vielleicht vorweg. Da wollte jemand wissen, was eine klare Definition von Impact wäre. Vielleicht ist das nochmal so für den Abschluss ganz gut, um das mit auf den Weg hier zu schicken, weil ich habe eben gesehen, dein fünfter Punkt ist ja, ja auch auf den Impact-Bereich bezogen.
Ja, okay. Ich komme gleich drauf zurück, weil wir ja eben, ich habe mit meiner, mit diesem Beratungsgremium bei ESMA, haben wir eine Art Fragebogen entwickelt für die Finanzaufseher oder Aufsicht in allen Ländern. Und in diesem Fragebogen haben wir genau diese Definition auch übernommen. Und im Prinzip ist, was wir halt auch, es gab dann auch sehr heiße Diskussionen um das Thema, was ist eigentlich Impact? Denn jeder hat das ein bisschen anders definiert. Es gibt auch keine Definition, die ist keine allgemein anerkannte Definition für nachhaltige Investitionen. Also genau gleich wie bei der Frage nach Impact und bei diesem Fragebogen, den wir entwickelt haben, ich habe ihn gerade geöffnet, sind also die erste Seite, das ist eine Excel, also erste Tab, ist einfach nur Definition, eine nach der anderen, weil es gibt so, also es gibt einfach so viele Begrifflichkeiten. Und wir haben, also ich sage jetzt mal, was die englische Version ist, ist Impact Investing, Investing with the Intention, also mit der Absicht, to generate positive, measurable, social and or environmental impact alongside a financial return. Also Finanzperformance ist genauso wichtig, aber die Messbarkeit steht hier im Vordergrund. Die Messbarkeit auf der, wirklich auf der Impact-Ebene, eben positive soziale oder eben Umweltauswirkungen. Und die Frage ist danach, reicht es, wenn ich das messen kann auf der Firma, auf der Ebene der Firma, oder muss ich auch nachweisen, dass mein investierter Euro Impact hat? Und für viele ist gerade in diesem liquiden Aktienfondsbereich, ist es Impact eigentlich, kommt eigentlich ausschließlich aus dem Engagement. Also wenn ich jetzt mit meiner Firma mein Aktienrecht ausübe, zur Hauptversammlung gehe und dort meine Meinung äußere oder gegen bestimmte Vorhaben stimme. Und ich habe das erlebt, ich war bei vielen Hauptversammlungen auf der Firmenseite und habe auch erlebt, was für einen Druck Aktionäre aufbauen können, dass der Vorstand an Ort und Stelle bestimmte Maßnahmen zurücknimmt oder bestimmte Maßnahmen trifft. Und daher ist es doch durchaus beeindruckend, was das wirken kann.
Danke dafür, spannend.
Also vielleicht nochmal kurz zur Zusammenfassung. ESG heißt nicht, Abstriche bei der Rendite zu machen. ESG ist eigentlich wie beim Autofahren, man guckt voraus, ne? Man sieht, was kommt und man nimmt nicht nur die nächsten 5 Meter wahr. Und das ja, vermeidet Unfälle, wirklich. Also das kann man gar nicht anders beschreiben und gleichzeitig ermöglicht es, die Firmen zu selektieren oder auszuwählen, die im Industrievergleich besser abschneiden. Es ist auch ein Vorteil, weil man nicht unbedingt bei einer Anlage kann man den Benchmark replizieren. Das heißt, man muss bei der Sektorkomposition keine Abstriche machen, muss nicht bestimmte Unternehmen ausschließen. Man hat insofern auch eine höhere Diversifizierungsmöglichkeit. Und sobald man dann in den Bereich nachhaltiges Anlegen kommt, muss man Entscheidungen treffen. Meistens kommt das mit einem gewissen ESG-Risikofaktor. Also man schließt Unternehmen aus in einem Sektor, die besonders schlechte ESG-Scores haben. Zusätzlich schließt man bestimmte Unternehmen aus, die man gar nicht drin haben möchte, weil sie irgendwelche Menschenrechtsverstöße haben, weil sie Tabak produzieren oder Alkohol oder sonstige Themen, die einem eben wichtig sind. Der ETF-Bereich ist besonders liquide, bietet sich an für, sagen wir mal, Anfänger und aber auch Profis. Ihr habt dazu schon so viele Webinare gemacht, die das so gut erklären. Da werde ich jetzt nicht noch groß beifügen. Aber ich denke, wenn man wirklich größeres Interesse hat, kann man sich auch spezifische Defonds aussuchen, die genau das Thema bearbeiten, das man wichtig findet. Ja, keine Ahnung, zum Beispiel Klimawandelauswirkungen sind mittlerweile auch viel mehr auf dem Schirm als großes finanzielles Risiko für viele Unternehmen. Dürre, Waldbrände, auch Hitzetage für viele verarbeitenden Unternehmen, großes Risiko. Da kann man sich genau das aussuchen. Und natürlich kann man durch die EU-Thematik und die Regulierung sich auch bestimmte Begrifflichkeiten raussuchen, die jetzt auch geregelt sind und wo man weiß, was man dafür bekommt und wie klar das geregelt und wie stark das geregelt ist. Wenn man jetzt in den Impact-Bereich möchte, dann hat man nicht immer so viele Möglichkeiten. Natürlich gibt es Themen wie Crowdfunding, es gibt Themen wie jetzt seit neuestem den LTIF, aber es gibt noch nicht so viele LTIF-Produkte, also da muss man gut gucken. Und da ist natürlich auch klar, man muss einen längerfristigen Horizont mitbringen. Man kann seine Anteile nicht unbedingt sofort verkaufen, man muss dann das auch mit einbeziehen in seine Investitionsentscheidungen. Aber wirklich wichtig finde ich, sich zum Thema Nachhaltigkeit zu informieren, sich einzulesen. Und dann nochmal der Verweis auf unsere Studien und quartalsweise erscheint unser Net Zero Tracker, finde ich immer eine ganz tolle Ressource, aber auch unsere jährlichen Sustainability Trends, wo man eben sieht, wo vielleicht die Reise hingeht, wo wir aus Hunderten von Research-Ideen die rausnehmen, von denen wir denken, dass sie am meisten aufschlussreich sind für privat und professionelle Anleger.
Hier bittet dich ein Teilnehmer noch um eine Einschätzung, ob mit der Umsetzung des CSRD nächstes Jahr und die Erhöhung der Datenmenge, die sich daraus ergibt, für der Dschungel für Investorinnen und Investoren lichten wird oder verschärfen. Also mehr Daten bringt Licht oder bringt noch mehr Dschungel?
Also ich glaube wirklich, dass hier, und das ist ein bisschen Eigenwerbung, aber ich glaube, dass die ESG-Datenanbieter hier eine ganz wichtige Rolle spielen, nicht nur MSCI, auch unsere Wettbewerber, weil es geht wirklich darum, sich dann die Daten rauszusuchen, die am relevantesten sind. Einmal gibt es natürlich auf der Firmenebene eine Materialitätsanalyse. Die werden nur die Daten veröffentlichen, die auch wirklich relevant sind. Da gab es in der letzten Novelle von der CSRD nochmal starke Veränderungen. Wir hätten uns gewünscht, dass alle Firmen zum Beispiel CO2-Emissionen veröffentlichen müssen, auch die in der Lieferkette. Das ist jetzt leider nicht der Fall. Dafür muss eine Firma dann zum Beispiel klar argumentieren, warum es nicht relevant ist. Also Daten sind da, aber nicht, also auch nicht für alle Datenpunkte, die vorgeschrieben sind. Da gibt es erstmal die Firmenmaterialitätsanalyse und dann kann ein ESG-Datenanbieter nochmal eine Relevanzanalyse drüber stellen. Es wird auch abhängig sein davon, was für Investoren wichtig ist. Und das ist noch gar nicht absehbar. Ja, das ist eigentlich ein neues Konzept dieser doppelten Materialität. Nicht nur finanzrelevant, aber auch impactrelevant. Und da ist, glaube ich, noch viel Arbeit im Kommen. Irgendwann sollen diese Daten alle verfügbar sein in einem europäischen Single Access. Die werden auch schon digital reportet, was die Erfassung sehr viel leichter macht. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, dass die Datenanbieter nach wie vor eine wichtige Rolle spielen werden in der Interpretation und Verarbeitung dieser Daten, in der Vergleichbarkeit dieser Daten. Denn auch bei der Taxonomie, was wir gesehen haben, da gibt es Templates. Das ist total spezifisch. Und die sind so falsch ausgefüllt in manchen Fällen. Also da müssen wir auch wirklich mit unseren Datensammlern immer im Kontakt sein und sagen, ja, diese Datenpunkte sind richtig, diese sind falsch, hier müssen wir Nachbesserungen machen. Und wir müssen es ausweisen, wenn wir Nachbesserungen machen. Das ist ja auch wichtig, dass also die Nutzer dieser Daten wissen, ob das jetzt die original berichteten Daten sind oder ob es Korrekturen gab. Und diese Transparenz, die müssen wir halt leisten.
Danke dafür. Neben dem sehr, sehr aktuellen Überblick nehme ich für mich jetzt aber auch noch zwei ganz praktische Sachen mit, nämlich das eine, sich mal bewusst zu machen, dass man Impact auch erzeugt, dadurch als Aktionärin bei einer HV sein Stimmrecht auszuüben. Und wenn es in der Menge ist, da haben wir auch eine Session in 2 Wochen zu mit Dirk Hagemann, den vielleicht die einen oder den anderen kennt. Und das Zweite, ich erlebe es immer öfter auch Online- oder Offline-Sessions, wenn es darum geht, ETFs auszuwählen, dass ich dann frage, ja, und wollen wir jetzt noch ein paar Nachhaltigkeitskriterien reinsetzen? Immer häufiger kommt es, ach nee, lass mal weg. Ich werde daran erinnern, dass das für den MSCI World Our Country war das, glaube ich, der große. Immerhin, wenn man da nicht einschränkt, 3 Grad mehr Klima oder mehr Wärme bedeutet. Das ist sehr auf den Punkt gebracht. Vielen, vielen Dank dafür.
Absolut. Tolle Zusammenfassung. Danke, Ella. Ja, prima.
So geht nochmal. Ah, okay, jetzt kommt hier ein Exakt von dem Frager von eben und da sind auch ganz viele, viele Danks für das hervorragende Webinar. Auch von mir vielen, vielen Dank für deinen Einsatz, deine Zeit und deine Expertise hier an der Stelle für ein doch unfassbar wichtiges Thema.
Freut mich sehr. Ihr könnt es gerne mehr bringen. Würde mich freuen.